Napoli Intima. Neapel Intim.
In den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts stand auf der Piazza Santa Maria degli Angeli, knappe 250 Meter Luftlinie von uns hier im Goethe-Institut entfernt, eine monumentale Statue. Und zwar zu Ehren des faschistischen Parteisekretärs Aurelio Padovani. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist die spurlos verschwunden. Wo ist das Denkmal hin, haben sich die Neapolitaner gefragt. Und es ist erst ein paar Jahre her, dass sie wieder aufgetaucht ist, ganz tief im Untergrund, unter der Stadt, in den lange vergessenen Gängen, Höhlen und Grotten der Galleria Borbonica. Unser Reporter Anton Stanislavski ist für uns hinabgestiegen, und zwar tief, tief, tief hinabgestiegen. Hallo Anton, schön, dass du wieder da bist.
Hi.
Diese Galleria Borbonica, die ist Teil eines Systems von Gängen, Höhlen, riesigen Kammern. Das ist ein riesig großes Untergrundnetzwerk, auf dem wir eigentlich jetzt oben drauf sitzen. Und die ist auch sowas wie ein Querschnitt durch die neapolitanische Geschichte. Was hast du gelernt beim Runterklettern?
Also zuallererst, dass Neapolis, die neue Stadt, gar nicht mal so neu ist. Sie ist nämlich sogar ururalt. Im 5. Jahrhundert vor Christus gab es hier die erste griechische Kolonie. Neapel ist also im Vergleich zu Berlin fast 2000 Jahre älter. Und man lernt, dass es Neapel gleich zweimal gibt. Einmal eben oben mit den Pizzen und mit der Camorra und mit all den anderen Themen, die es ja auch hier in der Sendung schon, die wir ja auch hier schon thematisiert haben. Und einmal eben noch unterhalb der Stadt, wo sie ein ganz anderes Gesicht zeigt. Neapel ist nämlich fast vollständig aus vulkanischem Tuffstein erbaut. Ein recht weiches Gestein, leicht abzubauen, leicht zu verarbeiten. Dieser etwas abgeranzte Charakter, der Neapel oft zugeschrieben wird, kommt eben auch von den in den Jahre gekommenen Tuffsteinfassaden. Und um diese ganzen Kirchen und Burgen und Palazzi zu errichten, haben die Neapolitaner einfach unter den Baustellen gegraben, den Tuff rausgeholt und so eben zum Teil riesige Höhlen freigelegt. Und deswegen gibt es quasi ein Spiegelbild der Stadt unter der Erde. Und einer dieser Eingänge in dieses System ist in einer unscheinbaren kleinen Seitengasse, und da ging es dann für mich 90 modrige Stufen hinunter in den Untergrund.
Mhm, und wir sehen das ja auch hier, wenn wir von der Terrasse schauen. Wir gucken genau auf so einen Tuffsteinbruch, genau, der hinter uns sich erstreckt. Jetzt sprichst du von diesem zweiten Neapel unter der Stadt, die wir heute sehen, und hast mir schon gesagt, das war schon gleich mehrfach ein Glücksfall für die Stadt. Wie das denn?
Also zum Beispiel im 17. Jahrhundert, da wurden viele der Höhlen mit Flusswasser gefüllt, das umständlich in die Stadt reingeleitet wurde und dienten dann eben als Wasserversorgung für die wachsende Stadt. Zum Teil 40 Meter tiefe, trichterförmige Höhlen sind entstanden, und auf deren Grund kann man heute herumlaufen. Das Ganze ist heute hell erleuchtet, man kann sich mit Guides das Ganze zeigen lassen, und trotzdem ist es schon was leicht Gruseliges. Und da kann man sich vorstellen, wie das früher aussah. Eben stockfinster, total feucht, zum Teil mit Wasser gefüllt. Es muss eine mythische Unterwelt gewesen sein, und das war die Welt der Pozzari. So wurden die armen Kerle genannt, die sich hier runterzwängen mussten durch enge Schächte, um sauber zu machen, damit das Wasser eben auch trinkbar war. Ein harter Job, der auch noch dazu ziemlich lausig bezahlt war, aber ab und an, so sagt man, haben sich die Pozzari gerächt, denn die reichen Neapolitaner hatten ihre Privatbrunnen, die direkt in die Häuser geführt haben, und das alles hat mir Rosella Mormile erzählt, die hier heute eben Besuchergruppen durch den Untergrund führt.
So at night, when everybody was sleeping, the Pozzaro climbed up through those wells and he stole whatever he could find in those houses.
Genau, also die Pozzari sind hochgeklettert in diese reichen Haushalte und haben einfach mitgenommen, was sie gefunden haben. Geld, Ringe, Juwelen oder, auch das sagt man, falls sie sich in eine der Frauen des Hauses verguckt haben, hinterließen sie schon auch mal kleine Geschenke. So, und das alles ist natürlich Stoff für Mythen, Dinge, die spurlos verschwinden oder auch einfach so wieder auftauchen, das Ganze ohne Einbruchspuren. Und weil die Neapolitaner ziemlich abergläubisch sind, entstand dadurch die Erzählung von geisterhaften Mönchen, die böse sein können, wenn sie stehlen, oder auch gut, wenn sie Geschenke zurücklassen.
So, wir sind im Reich der Mythen und Märchen, aber wir hören gleich noch weiteres. Anton Stanislavski war nicht in Neapel unterwegs, sondern unten drunter, in den Tuffsteinhöhlen, aus denen der Stein geholt wurde, aus dem dann die Stadt erbaut wurde. Und in diesen riesigen Kammern waren dann Wassertanks drin und auch Quellen für neapolitanische Stadtmythen, wie wir hören. Später sind sie aber nochmal zu so einer Art Heilsbringer geworden für die Neapolitaner, und davon hören wir gleich. Vielen Dank bis hier. Jetzt aber zurück in das alte Höhlensystem, yes, unter Neapel. Du hast schon gesagt, Anton, das erzählt eine Menge über die Stadt. Du hast uns erzählt, wie die Höhlen entstanden sind, dass sie wichtig waren für das Trinkwasser in der Stadt. Aber ein paar Jahrhunderte später, also jetzt ein kleiner Sprung nach vorne, haben diese Gänge und diese Höhlen den Einwohnern der Stadt nochmal ganz anders genutzt. Und die Rede ist jetzt von der Galleria Borbonica, dem Bourbonentunnel, sage ich, der Teil dieses großen Netzes ist. Ne?
Genau, der wiederum geht zurück auf Ferdinand II., eben einen Bourbonenkönig, der sich einen Tunnel hat graben lassen von dem Hügel hier hinter uns runter zum Meer, falls es mal schnell gehen muss und der im Notfall einfach davonkommen muss. Und dadurch wurden eben mehrere dieser Höhlen miteinander verbunden. Es entstand ein wirres Netzwerk aus Gräben, aus Höhlen, aus Gängen, manche davon schmal und niedrig, manche davon dutzende Meter hoch und breit. Und nach dem Ende der Monarchie gerieten sie erstmal in Vergessenheit. Aber im Zweiten Weltkrieg, und jetzt sind wir eben bei dem zweiten Teil des Heilsbringertums dieser Höhlen, haben die Neapolitaner sich wieder daran erinnert und darin Schutz gesucht, wenn sie das hier gehört haben. Über 200 Mal wurde nämlich Neapel bombardiert im Zweiten Weltkrieg. Erst von den Briten, dann von den Amerikanern und ab 1943 dann auch noch von den Deutschen. Und knapp 10 Minuten ist den Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt geblieben, wenn sie eben diese Sirenen gehört haben, um sich in den Untergrund zu retten. Und da waren sie dann zu Tausenden eingepfercht und haben diese Angriffe abgewartet. Davon zeugen heute noch vermoderte Betten, alte Kaffeekannen, Kinderspielzeug, das da herumliegt und an den Wänden angebrachte Toiletten. Und auch an den Wänden sieht man Botschaften eingeritzt. Zum Beispiel Noi Vivi steht an einer der riesigen Wände in krakeliger Schrift. Wir sind am Leben.
Gibt es auch heute noch die Zeitzeugen, die du angesprochen hast, die davon berichten können?
Ja, an einer anderen Ecke, an einer anderen Wand hat man viel kleinere Schrift gesehen, so auf Hüfthöhe. Und da standen zwei Worte. Im Lichtstrahl von Rosellas Taschenlampe konnte man die Worte Waschke und Walter entziffern, also ein Name. Und als die Forscher den Namen entdeckt haben, haben sie einfach in einem alten Telefonbuch nachgeschlagen und nur einen einzigen Walter Waschke in Neapel gefunden.
We found this number and we discovered that he was an 80-year-old man still living in Naples. And he was just 9 when he came here the first time with his family.
Also sie haben einen Polen gefunden, 80 Jahre alt, der immer noch in Neapel lebte und mit 9 Jahren mit seiner Familie in den Bunkern war. Und er wurde eingeladen, kam mit seiner Familie wieder an diesen Ort, 71 Jahre später. Und er hat dann erzählt, er könne sich nicht mehr an allzu viel erinnern, sagt Rosella, aber vor allem noch an das Gefühl, wie es war, dort zu sein.
When I went there, I felt happy, because I felt safe. I felt free to explore the little tunnels in the underground, to meet new friends. So I didn't realize what was going on into the city.
Also er sagt, er sei glücklich gewesen. Er hat sich nämlich sicher gefühlt in der Unterwelt. Und als 9-Jähriger hat er dort neue Freunde gefunden, ist durch die Höhlen getobt. Und ich denke mal, es muss sich für ihn wie so eine Art Abenteuer angefühlt haben, ohne wirklich zu checken, was oben in der Stadt abgeht, während dort die Bomben fielen. Allerdings erinnert er sich auch noch an den Hunger, sagt er. Viel zu essen gab es nämlich nicht. Höchstens Suppen aus Zwiebel oder Kartoffelschalen oder wie das Rosella ausdrücken würde.
Dirty water, in other words.
Also schmutziges Wasser, ganz einfach.
Und dann, erstaunlicherweise, ist dieses Tunnelsystem ein zweites Mal komplett in Vergessenheit geraten.
Genau, und zwar bis 2005, also gar nicht mehr so lange her. Da stießen zwei Geologen erst wieder auf dieses Tunnelsystem, vollkommen zugeschüttet. Sie haben dann die Eingänge freigeräumt und ein Tunnelsystem entdeckt, das über und über voll war mit Müll. Also eine ganze Zeit lang haben die Neapolitaner einfach alles da hinuntergeworfen, was sie nicht mehr gebraucht haben. Und es hat Jahre gedauert, mit Hilfe von vielen Freiwilligen, bis die Tunnel wieder sauber waren. Und zwischen dem Müll fand man so einiges. Eine ganze Armee alter Fiats und Vespas zum Beispiel, die man auch heute noch dort sehen kann. Eine ganze, wirklich zu so Auto- und Mofa-Skeletten verrostete Wracks liegen darum. Einen Millionen Jahre alten Zahn eines Megalodons, eines riesigen Urzeithais, haben die auch gefunden. Stammt wohl aus der Sammlung von einem reichen Neapolitaner, aber wie der da hingekommen ist, weiß auch kein Mensch.
Wahnsinn.
Und zwischen dem Müll ragte eben irgendwann auch die Hand der faschistischen Statue von Aurelio Padovani hervor. Die hast du ja anfangs beschrieben, Katja. Die Statue war also wieder aufgetaucht.
Ein Querschnitt der Geschichte Neapels findet man unter Neapel im sagenumwobenen Untergrund. Anton Stanislavski ist für uns runtergeklettert in die Galleria Borbonica. Und er war übrigens nicht alleine da. Christine Krüger war dabei und hat sich gekümmert um Social Media, damit sie auch was sehen können. Und diese Geschichten müssen sie sich auch nochmal angucken. Sie hat jede Menge Fotos mitgebracht von dieser Führung und die finden Sie auf radio1.de. Besten Dank, Anton.
Gerne.